Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet auf dieser 33. Folge. Auf dieser 33. Folge kann ich einen der erfolgreichsten Schweizer Bandleader dürfen begrüssen. Er hat unter anderem Hits wie Sheila Baby, Swiss Lady oder auch Piccolo Man herausgebracht. Er war über 37 Jahre lang Orchesterleiter von Udo Jürgens und hat mit x beliebigen Weltstars zusammengearbeitet. Falls ihr auch gerne Tickets kaufen möchtet, um Pepe Lienhardt seiner Tournee in Schweiz nächstes Jahr, könnt ihr gerne auf den Link in den Shownotes klicken, dann kommt ihr direkt zum Verkauf der Tickets. An dieser Stelle, los geht's mit dem Pepe, viel Vergnügen und unterhaltsame Minuten.
Gestern Abend hast du ein Konzert im Kapfall.
Ja.
Ist gut gewesen?
Ja, es war Bundestag voll. Es war sensationell. Wir sind ja eigentlich eingesprungen. Wir haben im September im KKL gespielt, also mit meiner Band, haben unser Programm. Und vor etwa 10 Tagen hat mich der Veranstalter von Luzern, von der Obrasso, ist eine Agentur, die Konzert macht, die haben angerufen, sie haben ein Problem. Ob ich am 12. noch frei sind, sage ich, ja, Sonntag zu oben bin ich eigentlich schon frei. Ja, wir müssen einspringen, weil es war ein Swinging Christmas Plan, eigentlich fast ausverkauft gewesen, mit der holländischen Band. Mhm. Und die Holländer hätten, wenn sie in die Schweiz gespielt hätten, hätten sie am Heimkommen müssen in Quarantäne 10 Tage. Und das wollten die natürlich nicht machen, logischerweise. Und dann haben sie gefragt, könntest du einspringen? Und aber ich habe ja gewusst, die Leute, die Tickets gekauft haben, die gehen ja von dem Glenn Miller Orchestra aus.
Von und Holland. Nicht von Pepe, ja.
Und nicht von Pepe, ja. Und der hat ja seine eigenen Fans, die Band kommt. Die gibt es seit 40 Jahren, die kommen jedes Jahr in die Schweiz, sind sehr erfolgreich. Und die Leute, die vor allem gerne Glenn Miller haben, die kommen das Konzert. Und die haben auch unter der Prämisse natürlich die Tickets gekauft und die Erwartung. Und dann habe ich kurz überlegt, gesagt, ja gut, ich müsste natürlich ein neues Programm machen. Ich kann nicht das gleiche spielen wie vor 2 Monaten. Und habe zugesagt und habe es wirklich eine Woche lang rotiert. Neben dem, was ich noch selber gespielt habe als Solist, mit einem anderen Orchester, habe ich das Programm zusammengestellt. Viel Glenn Miller natürlich, da habe ich viel Arrangement gehabt. Aber ich musste auch ein Christmas-Programm machen. Und da gibt es ja auch unzählige Arrangements von Frank Sinatra, von Dean Martin, mhm, von Bing Crosby. Und viele von diesen Sachen gibt es auch schon. Aber ich hatte nicht Zeit gehabt, um das bestellen in Amerika. Aber einen grossen Teil kann man jetzt nicht downloaden, oder? Und hat das Zeug wirklich bestellt und alles rausgelassen und geklebt und gemacht. Und ein paar Sachen habe ich noch arrangieren, noch speziell jetzt auf die Schnelle. Und dann haben wir dann gestern um 12 Uhr ist die Band zusammengekommen. Meine Band hat auch nicht alle Zeit gehabt. Ich musste ein paar Ersatzmusiker müssen noch haben. Und habe die zusammentrommelt und sind die alle gekommen. Wir haben probiert bis um 3:30 und um 5 Uhr haben wir das Konzert gemacht, 2 Stunden Konzert.
Und ist gut gegangen?
Ja, super gewesen, wirklich. Und wir haben wirklich völlig neu, von meinem Repertoire haben wir 2 Nummern gespielt.
Ja.
Und die ganzen haben wir 26 Nummern gespielt, also 24 neue Nummern. Haben wir einstudiert im Laufe des Nachmittags und so gespielt und das war super gewesen.
Und das hat geklappt?
Standing Ovation, alles vom Feinsten gewesen.
Wie macht man das, wenn man jetzt zum Beispiel eben gar keine, jemanden mal die meisten schon kennt von irgendwoher?
Du meinst das Repertoire?
Ja, genau.
Ja, natürlich.
Ja. Sonst würde es schwierig werden.
Ja, es ist ein völlig nachgutes klassisches Konzert. Ich sowieso nicht, weil ich das gar nicht kann und nicht kenne. Und jetzt irgendwie, Folklore spielst du mit Carlo Brunner, die virtuose Musiker, oder? Mhm. Da muss ich aber richtig üben vor ihnen. So Sachen mache ich schon, aber das Big Band ist natürlich schon mein Fachgebiet. Und da kenne ich nicht nur die Musik, die man selber macht, sondern ich befasse mich mit dieser Musik seit 60 Jahren. Und logisch, Glenn Miller habe ich auch gespielt als Jungen und das gefällt mir auch, die Musik. Ich mache jetzt nicht mehr Glenn Miller, da gibt es eben Spezialisten, wie die Band, die jetzt nicht gekommen ist. Und, aber die Noten habe ich alle noch gehabt, den grossen Teil. Da haben wir halt das wieder mal gespielt, nach zig Jahren. Aber es hat Spass gemacht. Ja.
Und das Publikum ist zufrieden, das ist toll.
So. Offensichtlich, ja, sind wir alle geblieben und am Schluss sind alle gestanden und haben geklatscht. Und dann wird, ja, das ist gut, das war wirklich super gewesen.
Ja. Wie definiert sich Big Band im Groben?
Gut, das ist sicher eine Frage von der Größe. Also, das heisst ja grosse Bande. Und es gibt schon so eine Standardbesetzung für Big Band.
Was braucht?
Ja, also eigentlich ein Standardsheim ist 4 Trompeten, 4 Posaunen, 5 Saxophon, eine Rhythmusgruppe, Klavier, Bass, Schlagzeug, vielleicht noch Gitarre. Dann gibt es aber auch Big Bands, die 5 Trompeten haben oder nur 3 Posaunen. Also wenn so genau ist das nicht definiert. Aber das ist so schon die Grösse, so 12, 13, 14 Bläser. Das ist eigentlich schon eine Big Band.
Ja.
Dann gibt es so Little Big Band, wo ich ja auch noch, für Tanzmusik habe ich eine Band mit 6 Bläsern, oder? Das ist jetzt nicht wirklich eine Big Band, 3 Trompeten, 1 Posaune, 2 Sax, so, das ist eine handliche Band, wo man noch Big Band Sound machen kann. Aber richtige Big Bands sind schon so 17 Leute. Mhm. Und der Stil ist natürlich dann automatisch gegeben, wenn man 5 Saxophone hat. Dann tun es nicht wie als in den Fire, oder? Dann ist es ein bisschen vollerer Sound und, mhm, und nicht unbedingt so funky und so.
Aber man muss Freude machen.
Ja, Freude, man muss auf die Musik stehen, sonst machen wir es ja nicht. Ja.
Aber nein, generell, der Stil ist ja einer, der Freude macht.
Auf jeden Fall. Gut, es gibt natürlich jetzt auch Vanguard Big Bands, gibt's auch, die sehr komplizierte Musik machen, so neue Töne, es gibt alles. Aber so Standard Big Band, stellen wir sich vor, eine Band, die Swing spielt, und Swing ist natürlich fröhliche Musik. Ja. Wo fast noch zum Tanzen einlädt, oder zum, wo die Leute wirklich mit strahlenden Gesichtern zum Konzert ausgehen und nicht so bedrückt oder so. Das ist, glaube ich, schon das Lebensgefühl, wo der Swing ausstrahlt. Und kommt ja aus dieser Zeit, 40er Jahre, wo es eigentlich viel ärger war auf der Welt, aber die Leute sind zum Amüsieren, sind sie in den Tanzpalast gegangen, eben Glenn Miller, Benny Goodman, die Orchester gehört und man hat dort getanzt und es war fröhlich. Also es ist schon eine fröhliche Musik,
definitiv. Ja, Musik sollte ja generell nicht
trist
sein.
Aber ja, das kommt darauf an. Es gibt auch Leute, die spielen nur Musik, die gar niemand versteht, aus Prinzip. Also überhaupt nicht Kunst. Es gibt auch Leute, die dann immer Grenzen ausloten. Mhm. Ist auch legal, ist nicht mein Ding. Ich mache populäre Musik, oder? Unterhaltungsmusik. Aber es gibt Leute, die sind auch vielleicht selber ein bisschen kompliziert und wollen immer etwas möglichst Kompliziertes machen. Und das beeindruckt auch eine gewisse Klientel. Also das hat jedes, aber ich will nicht unbedingt jetzt die Unterhaltungsmusik machen, um möglichst viele Leute zu erreichen, sondern es ist die Musik, die mir auch entspricht, meinem Lebensgefühl. Mhm. Und dort mache ich das auch gerne.
Ja, und dein Verständnis vom Leben.
Auf jeden Fall. Ja. Und ich habe auch Musiker, die vielleicht eher wirklich so Jazzer sind, aber die kommen ganz gerne auch zu mir. Obwohl es vielleicht nicht definitiv ihre Cup of Tea ist, sind die trotzdem sehr entspannt. Wir sagen, ja, aber die ist immer der Blau, ist grosses Saal, viele Leute. Und daheim macht es vielleicht eher auch so ein bisschen kompliziertere Musik. Also, aber bei mir ist schon vorgegeben, der Stil.
Ja.
Und ich tue mir auch nicht die anderen Gebiete begeben, weil ich unterdessen habe ich ein gewisses Image und die Leute kommen auch mit einer gewissen Erwartungshaltung. Mhm. Es ist vielleicht jetzt nicht mehr einfach nur ein Swiss Lady 100-mal und 1000-mal. Das war vielleicht früher mal so gewesen, aber jetzt, die Leute wissen, der macht eine gefällige, melodiöse Musik. Oder? Ja. Das klingt ein bisschen banal, aber das umschreibt es eigentlich. Es ist nicht so bing, bing, bing. Und das ist auch spannend, oder? So, aber die Leute wissen, bei uns gibt es einen schönen Sound, einen fröhlichen Sound.
Gemütlich.
Ja, und ich will die Leute auch nicht enttäuschen, die kommen. Und die angefressenen Jazzer, die kommen auch nicht zu uns. Ich kenne viele von denen. Die respektieren mich auch für das, was ich mache. Da habe ich kein Problem und keine komplexe Beziehung. Aber das ist jetzt nicht die unbedingt, die meine Musik hören wollen. Und das ist ja gut. Es gibt ja dann auch Rap, es gibt House, es gibt tausend Musikarten. Ich tue mich auch nicht befassen, ist übertrieben, aber ich schaue nicht, was sonst noch läuft. Und Hip-Hop, gerade in Frauenfeld, haben wir das grösste Hip-Hop-Festival von Europa, glaube ich. Da kommen 70'000 Leute, jeden Tag, 3 Tage lang. Das ist unglaublich. Und da muss ich gar nicht schauen, da höre ich da vom Garten aus,
was
da
läuft.
Ja, so ein Brett.
Ich habe mir vorher am Bahnhof gedacht, ob du dort manchmal vorbeigehst oder ob dich das nicht interessiert. Oder?
Nein, nicht interessiert ist falsch. Man kann nicht alles reinziehen, oder? Ja. Das ist einfach zu viel. Aber logischerweise, zwischen dir im Radio höre ich auch mal etwas und lasse das auch mehr an. Und wenn etwas vor allem schärig aufgejubelt wird, dann will ich schon wissen, was mache ich hier. Aber meistens habe ich es dann auch. Es spricht mich einfach nicht an. Das heisst nicht, dass es nicht gut ist.
Ja. Du hast natürlich auch Grosskinder, die das vielleicht hören.
Nein, Grosskinder sind noch ein bisschen. Meine Töchter sind aber auch nicht unbedingt.
Sie sind schon fast zu alt wieder.
Die sind um die 30 Jahre, ja. Und eine Tochter ist auch, die arbeitet im Eventbereich, im Kaufleute in Zürich. Die ist mit dem Zeug sehr schon konfrontiert. Also, die haben alle möglichen Sänger jetzt auch, die sie dort promoten und so. Also, es ist schon sehr engagiert, ja.
Aber in dem Fall, der Pepe trifft man nicht im Frauenfeld an.
Nein, das bin ich sicher nicht. Nein.
Ja.
Ich gehe schon so Popkonzerte, früher ein Rockkonzert bin ich viel gelassen, obwohl ich noch nie Rockmusik gemacht habe. Mhm. Aber schon so Queen und alle diese Bands, auch ACDC gehe ich immer hören. Was eigentlich überhaupt nicht meine Musik ist. Und daheim höre ich auch keine ACDC. Aber Konzerte sind einfach immer ein Erlebnis. Ja. Das ist, die letzten 3 Mal, als ich in Schweiz war, bin ich schauen. Und viele Leute sagen, was machst denn du da? So Leute, die mich kennen, oder was machen sie da? Deswegen sehen damit die Leute ist da. Aber ich muss sagen, das ist einfach gute Fuß. Das ist live, das geht ab. Und da habe ich schon viele Leute. Die können auch wirklich gut spielen, das kommt dazu. Es ist wirklich eindrücklich. Und ich bin auch in London, meine Tochter hat ein paar Jahre in London gelebt, die Jünger. Ich bin jemanden besucht und die war voll in Camden, London Camden, wo wirklich die Punk-Szene ist. Mhm. Und habe jetzt früher gar nicht etwas damit anfangen können, ich konnte nicht spielen. Und, so. Und dann bin ich aber mit ihr mitgegangen und dann sieht man, das ist halt auch ein Lebensgefühl. Und da muss man auch Respekt haben dafür. Das habe ich schon gelernt.
Vielleicht würde man mit dem Alter, ich würde es nicht sagen, ich beziehe es nicht immer auf mich, ich würde nicht sagen, dass ich nicht offen bin.
Ja.
Aber vielleicht würde man mit dem Alter auch offener.
Ja, toleranter vor allem. Einfach. Ja. Und lässt andere leben. Aber sogar eben auch mit einem gewissen Respekt. Einfach nicht sagen, ja gut, ich soll machen, was wenn, ist zwar ein Seich, aber mich interessiert das nicht, sondern eher versuche ich auch zu verstehen, was wollen die. Und eigentlich die meisten wollen irgendetwas machen, wollen etwas sagen. Es sind ganz wenige, die einfach negativ sind, sondern die haben einfach ein anderes Lebensgefühl. Und halt in London in dieser Szene war halt ein völlig anderes Lebensgefühl gewesen. Und das war das Kriterium, dass einer möglichst brillant spielt, sondern es war in den Club und da ist halt eine Gitarre rumgelegt und einer hat darauf rumgefräst. Aber irgendwie war es auch ein Ausdruck, auch eine Art sich auszudrücken.
Ja, es ist ja ein Instrument, sich auszudrücken, Musik.
Ja, das habe ich dort eigentlich auch wieder etwas gelernt. Und da habe ich plötzlich gesehen, wie die Leute natürlich durch meine Tochter, die halt mit denen befreundet war, habe ich gemerkt, wie die miteinander umgehen. Mhm. Und das ist gar nicht so negativ, wenn man vielleicht denkt, Fossen, einfach weil sie schräge Visuren haben oder... Ja, hat man schon gelernt, das mitschätzen, oder? Ja. Also, und eben vor allem respektieren. Und das geht zum Schluss allen anders.
An das Rammstein-Konzert gehst du auch gehen, oder?
Nein, das geht nicht.
Das doch nicht.
Aber ich muss auch sagen, ich weiss nicht viel über die. Ich habe ein paar Schlagzeilen gelesen, ein paar Textzeilen gelesen. Und ich denke, ja, das ist wirklich nicht meine Welt. Mhm. Das ist mir jetzt brutal und so. Das ist, hätte ich jetzt, glaube ich, nichts verloren, so ein Konzert.
Ja, aber die kommen ja eigentlich jetzt bei Jungen und bei Eltern sehr gut an, teilweise.
Die können, ja, es gibt viele Leute, die völlig auf das abfahren. Ja, mir ist das ein bisschen too much irgendwie. Mhm.
Hat das auch nicht viel Parallelen mit deiner Musik?
Null. aber ich bin auch kein Experte vor Rammstein. Ich habe ein paar Sachen, die ich auch mit Typen sehe und so, und sage, das ist, glaube ich, nicht meine Welt.
Ja, ich weiß auch nicht, ob beim ACDC, diesem Publikum, vielleicht noch ändern, im Rammstein, denke ich, da würdest du noch mehr auffallen.
Ja, das kann schon absolut sein. Ja. Nein, aber ACDC, das geht einfach ab. Das hat Power, das ist eine geile Musik.
Und ja auch ein bisschen wie deine Musik eigentlich. Es hört von meinen Eltern bis zu meinem Alter, bis zur Grossmutter.
Ja,
was das
ja klar.
Über
ja.
Generationen.
Die jetzt alt sind wie ich, die sind ja jung gewesen, wo Popmusik war. Wir sind nicht, wo wir jung waren, ist nicht Hudi Gäckler gelaufen, sondern da ist Beatles gelaufen, Rolling Stones, The Who und alles Zeug ist gelaufen. Oder?
Yeah.
Das sind ja alles die jetzt 70, also richtig alt sind, oder 75 wie ich, die sind ja in der Rock'n'Roll-Zeit aufgewachsen. Yeah. Das ist ja schon anders als vielleicht, wo ich jung war. Ja, mit 12, 13 habe ich schon Tanzmusik gemacht, so Bau gespielt. Und wenn man dann für alte Leute gespielt hat, an einem ACS-Ball oder so, da die Leute walzen wollen. Weil die hier 70 waren, die waren jung 1920, oder? Die hatten noch einen anderen Background, eine andere Jugenderinnerung, die sie wollen vielleicht an einem Ball wieder aufleben.
Ja.
Aber meine Generation, die sind im Rock'n'Roll aufgewachsen.
Also eigentlich mit ACDC.
Ja, zum Beispiel, ja. Wie sie alle heißen. Ja.
Würdest du sagen, die haben die ein bisschen geprägt oder einfach generell die Musikrichtung oder gar nicht?
Nicht gross, weil ich eigentlich ein bisschen aus der Zeit gekommen bin. Als ich jung war, habe ich Saxophon gespielt. Mhm. Und das war Anfang 60er das dümmste Instrument. Weil da ist gerade der Beat gekommen. Und alle Girls sind auf Gitarristen und Keyboarder gestanden und Bassisten. Und ich mit dem Saxophon war ein bisschen neben der Schule.
Das
war
nicht einfach bei den Frauen mit dem Saxophon.
Doch, trotzdem.
Das ist trotzdem gegangen.
Aber ich war dann schon mehr jazzorientiert in dieser Zeit.
Ja.
Wo eben natürlich immer Saxophonisten waren und Bläser sowieso. Aber in der Popmusik, das, was ich bei den Jungen angesagt war, in den 60er Jahren, sind Bläser ganz wenig vorgekommen. Es
ja.
ist dann später wieder gekommen, Ende 60er Jahre, mit Earth, Wind and Fire und Bloods, Sweat and Tears und Chicago und die Gruppe. Ich weiß nicht, ob das dir noch etwas sagt.
Wenig.
Ja, das sind Gruppen gewesen, wirklich Popbands mit Bläser.
Ja.
Die ist so ein bisschen wichtig als
Singen. Wo das beides kombiniert
haben. Ja, das kombiniert haben. Und das sind die Gruppe, die wir natürlich dann verehrt haben. Aber wo ich auch Musik mache, ja, mit den 60er Jahren Beatles und so. Oder? Und das ist also ganz gar kein Bläser oben gewesen.
Ja, nein, also mehr halt E-Gitarre, Schlagzeug,
ja, Frauen-Gitarre,
Bass.
Gitarre, Bass, Schlagzeug, vielleicht noch Keyboard, Orgel und so, ja.
Ja. Fasnachtsmusik, denke ich, es geht spontan dran, Thema Bläser.
Ja, ich bin jetzt noch gute Musiker, muss ich sagen, weil ich Instrument richtig gelernt habe. Ich komme auch aus einer nicht so fasnachtigen Gegend. Ich bin in Lenzburg aufgewachsen. Hat zwar auch irgendwie Fasnacht gegeben, aber das ist keine Tradition, wie jetzt in Luzern oder Basel oder so, wo sie völlig angefressen sind. Und,
ja, in meiner Region gibt es ja auch keine Fasnacht.
Ja, ja, und dann so, ja, gucken muss ich hören, ist lustig, aber am liebsten nicht gerade eine Stunde lang, oder? Das ist, es ist natürlich auch ein Lebensgefühl, das ich auch respektiere. Aber logischerweise kann man nicht gucken, Musik machen, wenn man das Instrument richtig studiert hat. Also ist nicht logisch, oder? Und ich finde halt manchmal steil gucken, muss ich nennen, fast ein bisschen zu ernst. Weil ich sollte eigentlich, das Lied einfach in der Fasnacht oder kurz vor ihnen in die Gucke führen und miteinander etwas schränzen. Und jetzt gibt es solche, die wollen, ein Orchester fast das ganze Jahr proben und das furchtbar ernst nehmen.
Und sich so organisieren.
Und ich finde, wenn man es schon ernst nimmt, dann soll man gerade richtig spielen. Also dann muss man immer gucken, muss ich. Aber das muss auch jeder für sich entscheiden, wenn er es auch betreiben. Und die gehen zum Teil machen, die ganze Welt gehen sie gucken und so. Und, kann man darüber diskutieren. Aber wie gesagt, die Leute haben auch wieder ihr Vereinswesen und Freundschaften und haben Freizeitsbeschäftigung. Das muss man auch respektieren.
Jetzt ist ja dort ein Riesenteil von den ganzen Vereinsaktivitäten zwischenmenschlich.
Ja, ja. Ja, das ist ja etwas, was ich eher abnehme. Und wenn es noch gibt, finde ich, sollte man das auch unterstützen, weil das ist etwas Schönes.
Ja. Wie hast du hast das Instrumentlehren angesprochen, wie hast du das gelernt?
Also ich habe nie ein Berufsstudium gemacht, wenn du das meinst. Ich habe immer Stunden genommen.
Ja.
Zuerst als Bub im Saxophon in der Musikschule in Lenzburg. Und dann später mit 16 bin ich in Kanti, Zarau, also Gymnasium. Und dort hatte ich bei zwei Musiklehrer eine Stunde gehabt, richtig.
Ja.
Also beim Klavierlehrer habe ich eigentlich Harmonielehre gemacht. Ich kann ein bisschen Klavier spielen, aber nicht richtig. Aber ich hatte das Klavier und habe bei dem Harmonielehre gemacht, 4 Jahre. Und einen sehr guten Flötenlehrer, einer von der Tonhalle, bei dem ich in die Flötenstunde gegangen. So habe ich schon einfach immer seriös Musikstunden genommen. Aber ich habe Berufsstudium habe ich nicht gemacht.
Ja. Also brauchst du einfach nicht unbedingt?
Ja gut, am Schluss ist es eh wichtig, was du da spielst. Also wie du spielst. Es ist nicht so, dass du musst einfach ein Billett haben, ein Master, wie man heute so schön sagt, und dann hast du einfach Jobs, oder?
Sondern du musst liefern. Du
musst liefern, das ist ganz einfach. In unserer Branche extrem.
Ja.
Also jedenfalls auf der Bühne. Dort ist wichtig, was du bringst. Es ist jetzt heute natürlich einer, der Musik lehren machen will, der kann ja noch so ein toller Musiker sein, muss einfach seinen Master mitbringen, sonst kriegt er gar keine Stelle mehr. Das hat sich jetzt schon geändert, oder?
Egal, ob der noch so viele Qualitäten hat.
Ja, es ist schwierig. Sie wollen einfach die Leute, die ein Zertifikat haben. Ja. Das ist jetzt in letzter Zeit aufgekommen, weil früher hast du ja am Konzi noch eine klassische Musik machen und die Leute wie ich haben ja gar nicht das Konzi wollen gehen. Beethoven und Bach und Mozart spielen. Und darum haben wir sind wir eher so self-taught gewesen, oder? Wir haben einfach Musik gehört und geübt und vielleicht einfach Instrument Stahlstunden genommen, aber nicht das Berufsstudium. Und jetzt gibt es ja seit vielen Jahren, schon seit den 60er Jahren, gibt es ja eigentlich die Jazzschulen, oder? Wo Konzi angeschlossen sind, wo man eben auch einen Bachelor machen kann, einen Master machen. Und wo die ersten so Schulen, dann haben noch einfach einer gekommen, der gut Saxophon gespielt hat, hat eine Stunde geben. An der Bezirksschule oder Kantonsschule oder was immer. Und es sind einfach viele gute Musiker gewesen. Und heute haben es einfach so, es gibt so viele Wunder, dass sie die Musikschulen abschliessen, dass du eigentlich ohne Bachelor musst gar nicht kommen, oder ohne Master musst gar nicht kommen.
Ja, das war in dem Fall sehr unternehmerisch unterwegs gewesen, eigentlich.
Ja. Hat einfach selber geschaut, oder?
Ja.
Das funktioniert, also bei mir jedenfalls.
Bist du am Anfang ganz allein unterwegs gewesen, oder hast du glaub, auch schon während dem Gimmie deine eigene Band gegründet?
Ja, nur vor einem. Mit 12 hatte ich die erste Band. Also in Lenzburg ist es Bezirksschule, oder? Also, ich glaube, Bern ist ein Sek oder was. Also,
ja, wahrscheinlich.
Vor dem Gimmie, ja. Und bei uns kommen wir in der 6. Klasse kommen 4 Jahre in die Bezirksschule und dann machen wir eine Kanti-Prüfung und ist 4 Jahre in der Kanti und macht dann Matur mit 20 quasi. Aber heute ist das alles ein bisschen anders. Aber damals war es so. Und in der Biz hatte ich schon die eigene Band gehabt. Damals Dixieland. Im 58 hatte ich schon die erste Band gehabt. Da haben wir Dixieland gespielt. Und aber auch so eben an der Festli gespielt. Dann haben wir halt so «Oh, when the Saints» und haben es geschworen dazu. Und dann ist das so sehr, ein bisschen der erste Rock'n'Roll gekommen. Rock Around the Clock und so. Und dann ist dann Popmusik geworden. Beatles und Stones. Und die Songs haben wir halt auch gespielt, natürlich. Mhm. Ja, dann im Sextett habe ich sehr viel Bassgitarre gespielt, weil es einfach kein Bläser gebraucht hat. Oder? Das war einfach so gewesen.
Ja, und du hast auch etwas Unterschiedliches gelernt, natürlich.
Ja, natürlich. Ja.
Wie hat sich das dann entwickelt, bis hin zu. Ja, du hast dann während du hast das Studium abgebrochen.
Ja.
Und deine eigene Band.
Ja, also wie gesagt, ich habe ab 12 schon eine Band gehabt, immer Tanzmusik gemacht, auch Jazz. Und das immer noch Jazzfestival in Zürich. Mit 17 habe ich die erste Big Band gemacht. Aber immer nebenbei noch eine Tanzband gehabt, wo man halt eben auch Geld verdient. Mhm. Wir haben Turnröben gespielt und ja, was es so gibt, eben ACS-Bell und wir haben so ein Tanzmusikrepertoire gehabt und auch ein bisschen Jazz gespielt. Und dann habe ich eine Big Band gehabt, wo wir nur Konzerte gemacht haben. Und dann habe ich eigentlich sehr intensiv immer Musik gemacht, die ganze Gimmizeit habe ich intensiv gespielt. Und dann bin ich gegangen studieren, Jus, 4 Semester. Aber auch mehr, ja, nach der Matur bist du einfach studieren. Ja. Das war so eine gewisse Logik gewesen, ja, früher.
Du hast immer noch viel so.
Also meine Töchter haben das nicht so gehabt. Die haben zwar auch Matur gemacht, also die Eltern. Die Jüngere ist ein halbes Jahr vor dem Matur, ist die raus und gesagt, ich will nicht studieren. Ich gehe jetzt auf England. Also, vielleicht schaue ich das ein bisschen anders. Aber da ist das einfach folgerichtig gewesen, auch der Eltern das Lieb quasi. Das ist von einem erwartet worden und ich habe das auch gemacht. Ich habe aber immer sehr intensiv Musik gemacht. Mhm. Und dann mit 23 habe ich gefunden, nein, also jetzt ein bisschen studieren, ein bisschen Musik. Die Musik ist dann auch nicht mehr weitergegangen. Da wollte ich es wissen. Und darum habe ich mich entschlossen, das abzubrechen. Aber auch noch so mit dem Gefühl, ja, und wenn es nicht läuft mit der Musik, dann kann ich ja weiter studieren.
Jetzt 5. Semester?
Ja, man hat ja damals hat man 10 Jahre, also ich habe 4 Semester testiert. Wobei ich muss gestehen, den letzten Testat habe ich gar nicht selber geholt. Ich habe keine Zeit, einen Kollegen Testat holen für mich. Aber ja, immerhin das Büchlein mit 4 Semester testiert und dann hat man 10 Jahre lang hat man im 5. Semester einsteigen.
Ja, das
ist. Also in dem Sinne ist das nicht jetzt das absolute Sprung ins kalte Wasser gewesen. Oder? Das ist so, ich hätte jetzt auch ein Jahr Musik machen oder 2 Jahre und dann sagen, ja, jetzt gar nicht mehr. Jetzt werde ich seriös und studiere etwas Anständiges. Aber ja. Das hat dann nicht stattgefunden.
Ja, wie hat sich das dann entwickelt? Also
ja, wir haben dann, eben 69 haben wir angefangen und haben eigentlich viel Vorschusslorbeeren gehabt, weil wir als Amateur sehr bekannt gewesen sind. Wir haben ja auch ein Jazzfestival gewonnen 1965 und haben schon 63 Jahre schon Titelseiten gehabt, der Schweizer Illustrierten. Also wir sind schon als Amateurband unmäßig bekannt gewesen, oder? Und dann haben wir das Gefühl, jetzt wären wir Profi, zack, und dann geht es gerade so weiter. Oder? Und dann haben wir schon einen Taucher gemacht am Anfang, weil dann plötzlich sind wir natürlich mit anderen, wir sind sicher die beste Amateurband gewesen, aber halt nicht die beste Profiband.
Und dann werden wir mit denen gemessen.
Ja, dann sind wir natürlich von einem Tag auf den anderen sind wir nachher mit Hasi Osterwald und all den grossen Bands verglichen worden. Und dann haben wir natürlich schon die Routine gehabt von denen und die Selbstsicherheit. Und dann haben wir auch schon ein paar Monate ein bisschen genagt und ein paar Taucher müssen machen und auch schlechte Kritiken, was wir uns nicht mehr gewöhnt waren als Amateur. Oder? Mhm. Dann halt, sind wir auf dem Boden der Realität gelandet. Aber das war auch unangenehm, gewesen, aber sehr heilsam.
Wie viel Zeit war denn?
Beim Sextett.
Ja.
Also als Amateur hatte ich noch Big Band, gehabt, aber natürlich für Profi war das kein Thema gewesen, mit der grossen Band einsteigen.
Der
hat im Sextett müssen. Das war auch Sextett, also, das war das Vorbild gewesen, oder? Die bekannteste Schweizer Band. Und die haben so die Formel gehabt, eben mit 6 Musikern. So. Da kannst du schon ein rechten Sound machen, nicht nur Beats, sondern eben alles Mögliche. Aber es sind nicht zu viele Leute. Oder? Mhm. Auch einfach aus wirtschaftlichen Erwägungen. Und dann haben wir schon gemerkt, jetzt müssen wir einfach an die Säcke. Also entweder oder wir hören auf oder wir gehen an die Säcke. Und dann haben wir halt einfach geschafft, die verrückt.
Mhm.
Und dann haben wir den ersten Hit 1972. Und von da an ist eigentlich dann gut gelaufen.
Wer ist das
gewesen? Das heisst Sheila Baby.
Den gibt es bis heute noch.
Den gibt es noch bis heute, ja. Der kommt auch mal am Radio noch.
Und du spielst den, glaube ich, ab und zu?
Ja, also Swiss Lady, die spielen wir etwa.
Ja, Sheila gar nicht mehr.
Ja, also auch mal im Fernsehen, ein Mädchen oder so, machen wir es mal. Aber sonst im Repertoire haben wir es nicht mehr. Aber die Swiss Lady natürlich schon wegen dem Album, das wird einfach verlangt. Und das war 1977. Da haben wir natürlich einen grossen Rutsch gemacht, dank dem Song, weil wir dann international überall in der Hitparade waren. Da haben wir auch viel gespielt in Deutschland, von da an.
Das war ja nicht viel später gewesen.
Ja, ein paar Jahre später. Ja, wir hatten schon die ersten Fernsehsendungen gehabt, also mit dem, nach dem Sheila Baby, auch schon in Deutschland Fernsehsendungen gemacht. Das war ein fröhlicher Song auch. Und dann haben wir in der Schweiz Musik und Gäste gehabt, die Sendung, wo wir ja sehr präsent waren, ja. Wo wir live gespielt haben. Und aber live mit Gott und der Welt oder Harry Rosen haben mit uns gesungen. Und dann 1977 haben wir Eurovision mitgemacht und haben die Schweiz vertreten. Und das ist einfach wir sind zwar nur Sechster geworden, also sind die meisten Schweizer schon froh mit Sechsten. Aber der Song ist halt einfach wegen dem Alpo und der ist einfach aufgefallen. Und dann haben wir auf ganz Europa gespielt. Wirklich extrem. Fernsehen, Portugal, bis auf Schweden, Norwegen, überall sind wir gewesen. Das war schon eine super Zeit gewesen, also. Aber wir sind dann natürlich auch auf den Song reduziert worden. Das war dann die andere Seite von der Medaille.
Hast du den Song immer noch gerne oder nicht
mehr? Jetzt habe ich ganz entspannte Beziehungen. Seit ich nicht mehr hören konnte. Am Anfang natürlich, eben Ende 70er Jahre, haben wir jedes Mal zwei, drei Mal am Abend müssen spielen und dann vor allem auch in jeder Fernsehsendung. Und wir haben ja auch weitergelebt, also weiter Musik gemacht. Wir haben super Sachen produziert mit guten Produzenten, mit dem Harald Faltermeier. Haben wir zwei Langspielplatten gemacht noch damals. Das hat niemand gehört. Huere gute Songs, kannst du heute noch hören. Immer Swiss Lady, wenn wir in der Fernsehstation sind, wir haben neue Songs. Nein. Haben Sie Alpon dabei?
Ja.
Oder schon vorausschriftlich, es wird dann auch Swiss Lady gespielt. Oder? Und dann ist das schon so ein bisschen, ja, langsam hat es einen Frust gegeben. Oder? Jetzt haben wir noch etwas anderes machen. Die haben wir mit Traum von der grossen Bank. Und darum ist das dann eben, hat das eigentlich dann auch alles gepasst, oder du da irgendwas zu uns gekommen ist, ins Management. Und er hat ja immer mit der grösseren Bank geschafft. Und dann habe ich ihm erzählt von der Band, die ich machen möchte, eben die Little Big Band mit 14 Leuten. Und dann hat er gesagt, also wenn du das machst, das wird meine Band. Dann habe ich gewusst, dass ich vergrößern kann, dass es möglich ist. Und das hat ja dann auch 37 Jahre funktioniert. Also das hat ja schon viel geändert für mich.
Seid ihr dann ein fester Bestandteil von seiner Entourage gewesen? Oder habt ihr dann noch sonst Sachen nebenbei gemacht?
Ja, viel gemacht nebenbei. Ja. Du hast einfach alle zwei Jahre eine grosse Tournee gemacht.
Und dann seid ihr fix dabei gewesen?
Ja, dann sind wir fix dabei gewesen, ab 77. Und dort haben wir natürlich wirklich manchmal so 5-6 Monate nonstop. Oder? Aber das war natürlich auch super gewesen, wirtschaftlich. Oder? Da hat man auch Basis gehabt. Aber ich habe immer mit meiner Band, als Peppe Lienhardt, Big Band, haben wir immer gespielt und Tourneen gemacht und alles. Aber klar, vielleicht vor allem in Deutschland hat man natürlich uns wahrgenommen als Band von Udo Jürgens. Und auch wenn wir jetzt sind, also jetzt im Moment ist es nicht mehr Tournee, aber wir haben 16 die letzte Tournee gemacht. In Deutschland. Und, nein, 18 haben wir die letzte gemacht. Und dann ist halt schon immer Untertitel, Tribute oder irgendwas und so. Dass die Leute, eigentlich die Leute kennen die Band, aber so zwingend nicht unbedingt mit Berlin, wenn sie gehört, die Band von Udo, was ist die Band? Weil fast jeder Deutsche, also ab 20 hat er mal ein Udo Jürgens Konzert gesehen, oder? Sei es mit der Mutter oder der Grossmutter zusammen. Und die Band hat schon immer einen guten Platz gehabt bei Udo auf der Bühne. Er hat uns wirklich leben und uns gefeatured. Und so gesehen haben die Leute die Band schon wahrgenommen. Also, wir sind einfach hinten im Dunkeln gestanden, ein paar, die da geklimpert haben, sondern haben viel mit der Band zusammen gemacht, haben so gespielt, haben wir so gesehen. Die Leute haben die Band wahrgenommen. Also, das hat er auch wollen. Das hat er in der Hand gehabt. Er konnte sagen, er hat dramaturgisch sehr viel mitgeredet und wie es leicht muss sein. Und er hat immer die Band voll im Scheinwerfer gelassen.
Was sehr schön ist.
Ist nicht selbstverständlich, nein. Und insofern kennt man die Band schon natürlich.
Hat sie manchmal gestört, wenn du eben darauf angesprochen bist, eben Band vom
Nein, nie. Weil es eine super erfolgreiche Sache war, es war einmalig also für Deutschland. Die Tournee, das hat niemand so eine Tournee gemacht wie der Udo. Wir haben ja Open Air gespielt. Und
bis heute wahrscheinlich fast nicht.
Ja, vielleicht Rock'n'Roll eher noch, Peter Maffay oder Lindenberg und so. Aber so in der Branche, wo der Udo war, Liedermacher und so, ist er ja mit grossem Abstand.
Oder jetzt sind wir Helene Fischer.
Jetzt ist Helene Fischer, das ist jetzt wieder etwas anderes. Das ist natürlich eine Wahnsinnsdimension. Das ist sicher jetzt noch größere Dimension. Was die Aber musikalisch, das ist auch nicht vergleichen mit dem Udo. Udo hat einfach seine eigenen Songs gehabt, seine eigenen Geschichten erzählt. Und Helene Fischer ist einfach eine Wahnsinns-Show. Also, qualitativ perfekt gemacht, alles super. Es ist nicht unbedingt, dass mir das anspricht, aber es ist nicht aus Neid, das ist einfach nicht singen meine Musik, was ich mache. Auch die Texte, das ist halt das, ja, mir ein bisschen zeigt. Aber was sie selber abliefern, das ist unglaublich. Also, das ist eine Maschine.
Ja.
Was sie da artistisch macht, was die tänzerisch macht, die singt auch wirklich anstrengend, muss ich sagen. Sie war auch mit uns in der Show mit der Mutter. Also sie war 80-jährig und hat eine wunderbare Version abgeliefert von Messagerie. Also die kann wirklich etwas. Es ist einfach nicht unbedingt eine Sängerin, die mein Herz berührt, wenn er Whitney Houston oder so, wo ich halt oben bin, wenn die dann losgelegt hat. Und das habe ich bei der Helene Fischer nicht. Aber habe ich sehr viel Respekt, was die macht. Aber bei all den Segeln, ja, die füllen Zähne und machen die Leute happy. Und das ist ja der Hauptzweck, oder? Das muss ich sagen. Aber das muss ja nicht meine Musik sein wegen dem. Mhm. Aber ich habe sehr viel Respekt für das, was die hier abliefern. Mhm.
Whitney Houston ist jemand, der dich wirklich so vom Sessel holt.
Absolut. Also damals. Ja. Nein, wir haben es ja erlebt, als ich ganz 19 war, die erste amerikanische Nummer 1 Hit, ist in die Schweiz gekommen und hat dann auch nach langer Überredungskünste mit uns live gesungen. Und da hatte ich einfach eine Ausstrahlung gehabt und eine Stimme vor allem. Einfach wie ein Engel, einfach perfekt, weißt, und eine riesen Range, eine riesen Stimmumfang gehabt. Mhm. Und einfach perfekt gesungen, das ist wirklich, und halt wirklich berührend. Die hat mich
berührend. Ja, was hast du für, wie wichtig ist die Ausstrahlung von jemandem?
Ja, das ist halt das, was du nicht kannst
messen. Was du nicht siehst, wenn Musik los ist.
Ja. Aber also, ich habe schon das Gefühl, man hört es auch, wenn man jemanden nicht sieht. Oder? Aber wenn du jemanden persönlich kennst, hast du sicher eine andere Beziehung dazu. Aber wenn jetzt Helene Fischer auch persönlich kennengelernt und Beate Segler, die haben beide schon gespielt, aber die haben es mich nie so berührt. Oder? Mhm. Aber die können trotzdem super singen. Das ist glaube ich, auch, das ist halt der Geschmack. Und da hört die Diskussion auf, oder? Ganz um Geschmack. Was einem anspricht, und es gibt ja Persönlichkeiten, die mich ansprechen, und andere sagen, für mich ist das kalter Kaffee. Das sagt man jetzt gar nicht. Ja, das ist, wann müssen wir einfach dann aufhören.
Ich glaube, du hast zwar schon ein paar Lieder, die fast jeden begeistern.
Ja, also es gibt vor allem Lieder, die ich nicht kann verstehen kann, die einem nicht begeistert. Aber es ist natürlich persönlich, es ist wirklich Geschmackssache.
Ja, klar.
Ja, es gibt viele Leute, die wahnsinnig Fans sind. Wenn David Bowie singt, kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Mhm. Ich finde, es ist eine spannende Figur, eine schillernde Figur, auch eine kreative Figur. Aber wenn der singt, dann zieht es mir zu, aber dann singt er so falsch. Also, aber man kann die schauen mich mit grossen Augen an. Ja, wow, das ist doch super. Ja, super. Ja.
Das ist relativ.
Es ist, ja, aber eben am Schluss muss man den hören, stören wir miteinander. Ja,
denen gefällt es nicht. Ja.
Ja. Da gibt es ja kein absolutes Maß. Mhm.
Mit dem Udo bist du 37 Jahre lang auf Tournee, hast du vorher gesagt.
Ja.
Das ist quasi dein halbe Leben.
Ja, das war ein ganz, ganz wichtiger Teil gewesen. In jeder Beziehung, natürlich menschlich vor allem, wir sind auch sehr gut befreundet gewesen. Vor allem die letzten Jahre sind wir sehr viel näher gekommen. Ich bin dann auf Frauenfeld gegangen und er ist dann ein paar Jahre später in Gottlieben gewohnt, am Untersee, also Bodensee sagen die meisten, aber die dort wohnen sagen Untersee, das ist nicht der Bodensee, aber es gehört ja, das ist ein See. Aber Untersee ist eben ein spezielles Gebiet und Gottlieben war dort bekannt und hat dort gewohnt und das ist natürlich eine Viertelstunde von da mit dem Auto. Und da sind wir dann noch letztes Jahr mehr zusammen gewesen, noch
privat. Bevor ich gestorben
bin. Ja. Und es war natürlich vom musikalischen Erlebnis spannend mit ihm zu arbeiten. Vor allem seine Songs haben sich ja wahnsinnig entwickelt. Früher, bevor ich mit ihm geschafft habe, in den 70er Jahren, hat er wirklich so Schlagermusik gemacht. Auch noch 17 Jahre, blondes Haar. Nicht so schlechte Songs, abgesehen davon. Also 17 Jahre ist vielleicht nicht gerade drüberfliegen, aber griechischer Wein ist noch recht ein berührender Text eigentlich, was um Fremdarbeiterproblematik geht, auch ehrenwertes Haus, was darum geht, dass Leute um mich haben, weil sie wie Schwule wohnen im Haus, oder Russländer und so, oder in Schwarzen. Und das sind da Themen, die heute noch absolut aktuell sind. Mhm. Also, sind
mehr denn je wahrscheinlich.
Es so. Ist mehr als Herzschmerz gewesen, als seine Texte. Insofern wir da gut hinterstehen. Musikalisch, er hat ja die ganze Musik komponiert und das ist einfach immer gut. Er hatte eine wahnsinnige Melodik gehabt, der Udo. Alle Songs waren so nachsingbar gewesen, oder? Da hatte er ein Talent gehabt, einfach wahnsinnig. Mhm. Er konnte so Melodien anlegen, spontan. Und insofern hat das Spass gemacht mit dem Spielen. Und dann hat er mir sehr viel Freiheiten gelassen mit der Band, mit der Besetzung. Er hat mich immer unterstützt. Er hat gesagt, Peppi, du sagst, was du brauchst. So quasi. Also carte blanche, fast kann man sagen. Und wenn ich gesagt habe, ja, nächste Tournee hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Bläser, halt von 3 Personen und so, dann gesagt, auch wenn das Management gefunden hat, ja, da kommt jetzt nicht einer mehr, wenn wir 3 Personen haben, statt 2 Personen. Ich habe gesagt, das entscheidet der Pepe. Und das war natürlich schon ein super Vertrauen gewesen.
Etwas vom Schönsten.
Ja, ja, haben wir wirklich können. Wir haben ja auch nicht einfach jetzt das ausgenutzt und 40 Mal hast du auf die Tournee gegangen, aber wir haben wirklich können Streicher dazu nehmen, gute Chorsänger und so. Da ist er sehr der Freude gehabt und stolz gewesen auf die Band. Also das muss man schon sagen. Und hat mich voll unterstützt. Mhm. Also das ist natürlich.
Hat er alle Freiheiten gegeben?
Entschuldigung?
Hat er alle Freiheiten
gegeben? Ja, das ist natürlich schon eine einmalige Situation. Weil er musikalisch sehr viel Ahnung hatte, aber er hat das Vertrauen gehabt, dass ich, auch wenn ich zum Beispiel jetzt mal einen Musikerwechsel hatte, das hat es ja immer gegeben, aus verschiedensten Gründen. Mhm. Einmal hat er gesagt, ich wollte jetzt nicht mehr reisen, oder ich habe jetzt Familie und wollte nicht mit den Kindern sein. Da habe ich einen neuen gebracht, dann bin ich logisch mit seiner Mutter gegangen und gesagt, schau mal, das ist ein neuer Gitarrist. Und sagte, ja, ich habe Vertrauen. Wenn du einen neuen hinstellst, ist es meistens noch besser. Und er hat immer gesagt, du machst das schon. Das war das Vertrauen, das wahnsinnig schön war.
Und das ist intensiver geworden über all die Jahre?
Auf jeden Fall.
Oder die ganze Beziehung?
Auch wenn wir als menschlich einfach den näher gekommen sind im Alter. Ja. Mhm. Früher natürlich am Anfang von der Zusammenarbeit habe ich den Grimo gehört, den kleinen Kind und so. Und dann bist du halt wirklich, mein, machst du Arbeit, dann gehst du heim, oder? Und später haben wir schon beide mehr Zeit gehabt. Er war auch nicht mehr so heftig unterwegs, gewesen, weil er älter geworden ist. Und dann haben viel mehr immer einfach zusammengehockt und in Ruhe ein schönes Glas Wein getrunken. Oder? Bis der letzte Abend waren wir zusammen, am Tag bevor er gestorben ist. Mhm. Ja, das Nachtessen miteinander, total schöne Gespräche gehabt, viel Pläne gemacht für die Zukunft. Also hat niemand daran gedacht. Darum haben wir auch so Mühe gehabt, am Anfang das zu akzeptieren, dass der plötzlich einfach nicht mehr da ist. Er hat sich überhaupt nicht angebahnt.
Er ist so, gar nicht damit gerechnet?
Nein, er ist 80 gewesen, aber er war so voll Plan und Elan und auf der Bühne auch. Wir haben eine Tournee gehabt, er ist mit seiner Tournee gestorben, also wir haben eine Tourneepause gehabt. Wir haben immer so also die erste Hälfte gemacht, dann eine Monat Pause und dann nochmal den gleichen Ort, nochmal auf Berlin, nochmal auf Zürich, nochmal auf München. Und das war alles ausverkauft, der zweite Teil. Und er hat im ersten Teil, ich meine, er war 80 gewesen, er hat keinen Textfehler gemacht, hat sich nicht vergriffen am Klavier, wahnsinnig. Also,
er war eigentlich
so fokussierter gewesen denn je, hat man gar nicht das Gefühl gehabt, jetzt ist da ein alter Zitter oder so. Also, ja gut, das für mich ist natürlich, also wenn ich 75 bin, ist 80 auch nicht mehr so verdammt weit weg. Wenn 20 bin, ist 80 unendlich, oder? Das ist ein Scheintod, oder?
Ja, wie man vorher gesagt hat, Zeit geht
so ja, das ist, aber er ist extrem, extrem gut gewesen. Ja, er ist seriös gewesen, hat sich wahnsinnig vorbereitet, aber das ist schon so erstaunlich. Und einfach aus dem Grund sind wir nicht vorbereitet gewesen, oder? Klar, mit 80 bist du alt und irgendeiner stirbt. Und da ist aber mit 90 oder mit 100. Also wir haben wirklich das Gefühl gehabt, machen wir 2-3 Tourneen.
Ja.
Ja. Aber auch nicht ewig, aber wenn das so gut gelaufen ist, sind ja 180'000 Karten im Verkauf gewesen, oder? Im zweiten Teil. Das ist schon krass gewesen.
Das ist krass, ja. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, am Anfang war es sehr schwer gewesen, weil man hat es gar nicht fassen, dass der nicht rum ist. Mhm. Und dann muss ich sagen, also wenn am Radio, ist natürlich am Radio Tag und Nacht, ist Udo gelaufen, nach dem plötzlichen Tod. Oder? Und am Fernsehen haben sie alle alten Sendungen wieder raus und dann habe ich gerade abgestellt. Habe ich nicht können schauen, es sind einfach gerade Tränen gekommen. Es ist einfach so. Und dann habe ich dann, klar, die Zeit heilt Wunder, das ist ja klar, das ist normal. Man gewöhnt sich daran und dann habe ich einfach wirklich, er muss realisieren, eigentlich ist es für ihn auf eine Art eben auch gut gewesen. Weil der Udo ist auch ein eitler Mensch gewesen, wie alle Leute, die auf der Bühne stehen. Und alle, die ganz vorne stehen, sind auch eitler. Das ist ja normal. Und ich glaube, er hat nicht gut können leben mit dem Gedanken, gebrechlich zu werden. Mhm. Was man irgendwann mal wird, wenn man ewig lebt. Oder?
Ja.
Wenn man einmal bis am Stock oder im Rollstuhl. Und das ist ihm alles erspart geblieben. Ich meine, er hat mit 80 die erfolgreichste Tournee von seinem Leben gehabt. Er ist schon auf dem Höhepunkt mit 80, das gibt es ja gar nicht. Alle anderen, bei allen, sie sind Sinatra, die haben mal die höchste Zeit gehabt, dann ist einfach immer noch irgendwie ein gutes Niveau
zusammengegangen.
Ja. Aber er ist
top.
Tournee, grösste Halle, alles ausverkauft. Erfolg ohne Ende, Fernsehsendung, alle Awards gewonnen und Zeug und Sachen. Und paff, und fertig. Ist eigentlich optimal. Mhm. Ist einfach für uns alle anderen, für die anderen ist es schwierig gewesen.
Ja, und für dich war es ja nicht nur der Udo, sondern ein guter Freund.
Ja, ein guter Freund und auch ein super Job, auch, muss man auch zugeben. Aber klar, Freundschaft ist ganz sicher im Vordergrund gewesen. Mhm. Vor allem, wenn es so einen schönen Abend hatte und am nächsten Morgen geht er einfach tot um. Oder? Mhm. Aber für ihn war es eigentlich ein perfekter Abgang gewesen, wenn du so willst, oder? Vom Höhepunkt abtreten. Das sagen wir ja immer, macht ja fast niemand. Ja, am meisten könnte nicht loslassen.
Ja, der Vater sagt das aber noch.
Ja.
Aber gleicher Sinn wie ja, für das Umfeld, halt, wenn man so damit rechnen kann, dann nimmt man halt vielleicht anders Abschied als...
Auf jeden Fall.
Für die Angehörigen oder eben Freunde ist es halt gleich angenehmer wahrscheinlich, wenn man...
Ja, natürlich, wenn du jemanden hast, der vielleicht eine lange Krankheit hat oder Krebs und das geht und dann hat man Zeit und kann Abschied nehmen und eines Tages ist man eigentlich gemeinsam froh, dass dann fertig ist, das Leiden oder alles und so. Das ist so eine Begleitung, so ein Abschied, ein langen Abschied, oder?
Ja, man weiß ja halt auch nicht, wie es für die Person ist, wenn du aus dem Nichts stirbst, ist natürlich, du weißt natürlich nicht im Nachhinein als Angehörige, wie es die Person erlebt.
Ja.
Das weiß man natürlich nicht.
Also bei ihm ist es schon sehr schnell gegangen, weil er nicht verstorben ist. Etwas. Billy und Billy Schenn und hat Captain, der ist zusammengesackt und von da hat er nicht mehr geredet, oder? Dann haben sie noch Massage probiert und dann im Spital und alles probiert natürlich, im Notfall auf der Straße. Aber er hat ja schon, sie wollten in ein neues Haus gehen und sind im Auto eingeladen gewesen, also nicht am Stäber herum studiert, oder? Und hat auch nicht irgendein Gebrechen gehabt. Er war einfach ein älterer Mann, manchmal ist er gleichgewicht, aber das habe ich ja auch.
Ja, wie normal für das
Alter. Also vor 10 Jahren schon gehabt, oder? Aber er hat nicht irgendeine Sorge gehabt, dass sie es plötzlich könnte hören. Aber eben, wenn jetzt jemand halt eine Krankheit hat oder auch so langsam gebrechlich wird und immer ein bisschen weniger, dann ist man eher vorbereitet, was man mal hört. Aber mit Udo, der ist ja noch tänzelt, weißt du, noch Schritte gemacht auf der Bühne.
Ja. So.
Aber eben, wie gesagt, man muss glaube als Freund auch akzeptieren, dass er halt einen grossartigen Abgang hat. Wirklich. Eigentlich einen perfekten Abgang als Showstar.
Ja.
Man kann es nicht besser
teilen. So für die Legende Udo Jürgens.
Ja, genau.
Ja. Du hast schon gesagt, eben der Frank Sinatra. Wie bist du zu ihm gestanden im Vergleich jetzt zum Udo?
Ja, das kannst du, ich habe zwei Konzerte ihn dafür begleiten. Das war natürlich als Schweizer Musiker grossartig. Mhm. Oder? Und da erzähle ich heute noch davon, erzähle noch davon. Und wir haben ihn auch sehr schon persönlich erlebt. Aber natürlich jetzt nicht, dass wir jetzt befreundet gewesen wären oder so. Oder Frank Sinatra tritt in Europa nicht durch, kann ich präparieren. Und dann halt. Das ist einfach wirklich nicht so. Wir sind Hausorchester gewesen in Monte Carlo, im Sporting Club. Und er hat die zwei Galas gerne als Hausband, haben wir ihn einfach begleitet. Aber er ist dann schon nicht einfach nochmal gekommen und gesungen und verschwunden. Er ist, als wir das erste Mal mit ihm gespielt haben, für mich unvergesslich war, wir hatten am Samstag den Rotkreuz-Gala und wir hatten am Donnerstag Probe, die erste Probe, also Donnerstag, Freitag, Samstag Probe. Und am Donnerstag war um 2 Probe angesagt und ich bin dann eine halbe Stunde früher angereist, weil jetzt intelligent dabei war und ich habe Sax gespielt, ich habe das erste Saxophon gespielt in der Band. Und dann dachte ich, ich gehe rechtzeitig, mache mich zwei Weichblättchen und einblasen, dass dann losgeht, mit dem Intelligent. Halb zwei ist ein Sinatra schon da gestanden. 3 Tage vor dem Konzert. Und das hat mich schon wahnsinnig beeindruckt. Das muss ich sagen.
Also die Professionalität.
Ja. Wie ernst das genommen hat, auch für den Monte Carlo. Für uns ist Monte Carlo etwas Besonderes, aber für ihn hat Las Vegas überall gesungen, auf der ganzen Welt, Australien, überall. Das ist nicht Herzschlag mehr, wenn ich Monte Carlo spielen darf. Mhm. Und darum bin ich überrascht, dass der 3 Tage vor dem schon dort ist und der Probe dabei ist. Er hat nur 2-3 Mal etwas gesagt, aber nicht auf den Punkt, was genau gestorben hat. Und so ist jetzt intelligent das geleitet. Sein Schlagzeuger war dabei und sein Bassist und unsere Band. Oder? Und da habe ich schon auch so eine Lektion gelernt, wie ernst die das nehmen, die ganz oben sind und auch warum die dann eben ganz oben sind.
Ja, weil sie es eben ernst
nehmen. Ja, und Udo war ja das auch gewesen, aber mit Udo habe ich es ja, Udo habe ich ja schon länger geschafft, schon ein paar Jahre vorher angefangen zu arbeiten. Ich habe von ihm das kennt. Aber dass eben auch ein Sinatra so ist, das hat mich schon sehr überrascht. Und das habe ich auch von Udo gelernt, einfach, dass man das Publikum ernst nimmt. Jedes Konzert ist wichtig und es gibt keine Ausrede. Das ist bei denen so. Darum wollen die eben auch, wenn die auch von Anfang an dabei sind in der Probe. Sie wollen wissen, was abgeht. Oder? Also ich meine, jetzt, wenn ein Sinatra mit der Band jetzt wieder gesehen hat, der gesagt, mit dieser Band spiele ich nicht. Ja. Mit einer anderen Band. Oder in Paris eine Big Band. Oder wir fliegen einen von Amerika, sonst wird er nicht auftreten.
Das ist ja eine riesige Bestätigung für dich.
Ja, genau. Und darum, mit Udo haben wir natürlich auch. Udo ist 37 Jahre nicht einen Sport gekommen. Das ist unglaublich.
Das ist unglaublich.
Ja, das ist unglaublich. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich.
Also wie es eigentlich auch zeigt, eben, wie zentral Professionalität ist.
Genau.
Neben Talent natürlich, aber wie wichtig das gleich ist.
Genau, und die Top-Liga funktioniert so. Und dann ist so eher die zweite Garde, wo man ein bisschen Allüren hat und sich vertreten und nochmal ein bisschen andeuten. Und ein bisschen. Das ist die zweite Liga.
Ja.
Und zum Beispiel, ich habe jetzt auch wirklich super Musik in meiner Band. Oder? Und gestern haben wir den Sonderauftrag gehabt, wo wir wirklich am Nachmittag geprobt haben, so ein Konzert gespielt haben, ein neues Repertoire. Und ich habe zwei Trompeten, die so erste Trompeten machen, die sich abgewechselt haben. Top Leute, beide von Deutschland. Und ich habe dann am Anfang gehört, es gibt heute eine etwas längere Probe. Und so haben wir das Konzert, also wenn wir im Moment auch auf der Höfe spielen oder einfach zu oben natürlich, aber am Nachmittag könnt ihr auch ein bisschen easy.
Yeah.
Mal nicht, die haben die ganze Probe voll
gespielt.
Ja. Aber ich einfach von meiner Seite muss wollen annoncieren, also wenn ich zwei Regeln höre, Ton, ich weiß, als ihr es könnt. Und zu oben dann schon natürlich, aber wenn ihr am Nachmittag euch wollt, schon easy.
Ist alles gut.
Ist einfach voll gespielt.
Wo spielst du das Jahr noch überall und nächstes Jahr?
Nie mehr.
Gar nicht mehr?
Nur gestern.
In Bern bist du irgendwann nochmal noch in Zukunft?
Auf jeden Fall. Im nächsten Mai machen wir
Kursaal,
Tournee.
Oder?
Ja, Kursaal ist ein Abschlusskonzert von unserer nächsten Tournee. In Bern machen wir Abschluss. Mhm. Und das ist wirklich, muss ich sagen, jetzt nicht will ich mit dir reden. Kursaal Bern ist schon eines von unseren Lieblingslokalen.
Yeah.
Weil es ist ja völlig anders strukturiert. Du hast nicht so eine höhere Bühne. Mhm. Du bist eigentlich, die Leute, die erste Reihe sitzt gerade vor dir zu. Oder? Das ist eine Stufe und kannst... Und auch das eben rund ist, die Leute rum sind. Es hat eine ganz besondere, so eine persönliche Atmosphäre. Und meine Frau kommt aus dem Bernbiert, die kommt aus dem Seeland, von Arberg und so. Und dann hat es viele Leute, die wir kennen. Und ich war natürlich immer lange an der Jazzschule in Bern und habe viele Freunde, extrem viele Freunde in Bern, muss ich sagen.
Und bist du auch viel dort?
Ja, wir sind jedes Jahr ein paar Mal dort.
Das ist ja auch direkt der Zug.
Ja,
jetzt,
das ist natürlich ein Vorteil. Nein, aber wir haben einfach und eben gerade meine Frau aus dem Kanton Bern kommt, man hat so einen Bezug. Und ja, wir haben wirklich einen guten Draht zu Bern.
Ist ja auch schön.
Bern ist super schön, ja, muss ich sagen.
Deine Band, dein Orchester, wie ist die Zusammenstellung davon? Ich meine, das ist immer eine neue Zusammenstellung. Es gibt ja auch praktisch niemanden, der die von... Ja, mit Udo Jürgens hast du 37 Jahre lang gemacht.
Ja. Also ich habe einige, die seit dieser Zeit dabei sind.
Die gleich lange dabei sind wie du.
Also der Bino Gasperini, der ist eigentlich dabei, seit ich Profi bin, 1969, also 52 Jahre, ist der bei mir, unser Sänger. Und dann habe ich drei, die von der Rhythmusgruppe, der Bassist, der Schlagzeuger und der Percussion Player, die sind über 40 Jahre dabei auch.
Ach, krass.
Und die Jungen... Also ich sage immer, die Jungen, die sind jetzt auch 40 oder 45, die sind auch schon seit 20, 25 Jahren dabei. Also eigentlich fast alle. Aber das für meine Stammbesetzung, also ich habe ja eine 14-Mal-Band, eben die Little Big Band, die ich im 80 gegründet habe. Mit dieser Band habe ich ein ganz breites Repertoire. Da machen wir auch Tanzmusik, wir spielen auch Ball. Ball gibt es nicht mehr viel heutzutage, aber früher haben wir viel an Ball gespielt. Auch Wiener Openball haben wir 7-mal gespielt. Mhm. Haben auch im Club gespielt noch früher. Und haben wir so recht auch ein Showprogramm, das wir jetzt nach wie vor machen, so Konzert. Aber wo dann eben eine Swiss Lady vorkommt und alles. Das ist die meine Basic Band, die ich eigentlich habe. Die 14 Mann. Und wenn wir eine Tournee machen, jetzt Bern im Kursaal, dann kommen wir mit einer Full Big Band. Eben mit der Besetzung, die ich gesagt habe, 4 Trompeten, 4 Personen, 5 Sax plus 7 Sänger dazu.
Ja, und das sind halt noch ein paar mehr.
Ja, das sind ein paar mehr. Da sind wir etwa 24 auf der Bühne, 25.
Ja, und das ist auch natürlich gleich, und da ist sicher auch einigermaßen Beziehung zu jedem.
Oh, ja, sehr, sehr. Also ich kenne natürlich, gerade durch meine Arbeit mit der Swiss Army Big Band, die habe 16 Jahre geschafft, die habe ich auch gegründet im 95. Also im Auftrag vom EMD, wie es noch geheißen hat damals. Und habe die geleitet bis 2011. Und das ist eigentlich, dort habe ich sehr viele junge Schweizer Musiker kennengelernt. Und viele von denen spiele ich in meiner Band jetzt. Und das habe ich auch jetzt so einen Bezug zu der Schweizer Szene sehr gut. Und ich kenne eigentlich alle gut. Und gerade jetzt am letzten Sonntag, wo wir ja eben müssen schauen, wo wir bleiben, weil zwei von meinen etablierten Langjährigen muss ich auch nicht können, die haben so verpflichtet gehabt, habe ich zwei junge Schweizer Trompeter gehabt. Und die haben super gespielt. Mit. Einer von Zürich und einer von Bern.
Ja.
Nicola Bernhard, der ist jetzt so schon ein paar Mal aushelfen. Der spielt super. Also, jetzt gibt es schon. Aber ja, meine festen Musiker sind alle eher älter. Aber wenn wir einen Satz haben, dann holen wir junge Schweizer. Und denen tut das dann gut, wenn sie so richtig mit dem Pissen dann nicht etabliert haben.
Kommen sie auf die Welt.
Ja, wir haben ja. Also einer, der fest dabei ist, weil es nicht können gehst, ist der Dave Blaser, der ist auch Trompeter von Bern. Der spielt ja im Swiss Jazz Orchestra, ist die Trompete. Der ist natürlich super, der spielt auf dem Niveau von all den Nutzländern. Also das ist schon, der hat leider nicht können gehst, der hat leid, aber er hat dann schon etwas abgemacht. Oder?
Ja.
Und das ist ja so, wenn man etwas abgemacht hat, dann ziehen wir das durch. Oder? Da pumpen wir nicht auf, einfach was gerade so kommt. Oder?
Oben von einer Hochzeit zur anderen.
Ja, das ist nicht einer schnell ein Image als Rosinenpicker. Oder? Und die haben wir nicht gern.
Nein.
Die dann einfach alles absagen, wenn einem etwas kommt, doch ein bisschen besser ist, ein grösserer Saal, ein paar Franken mehr. Dann tut man den Kollegen im Stich lassen. Das würde ich auch nie unterstützen. So
Ja, und das willst du auch nicht.
Also. Nein, bei mir auch. Wir müssen es auch können machen. Ja. Oder auch mal ein ist. Ja. Ja. Nein. Wenn einer absagt und mit irgendeinem Fuhlen aussieht, dann spielt er einen anderen. Der rutscht dem sicher nicht mehr an.
Ja.
Aber das spielt sich auch um. Die Musiker kennen aber alle einander. Und dann Bustelefon geht schnell um.
Und der hat sich das.
Er hat einen schnelles Image weg. Es gibt schon so nicht, wo das Image haben. Ja. Dann Leute haben alle da.
Das klar, ist
ja.
Wie viel. Deine bekanntesten Lieder, eben Swiss Lady, Piccolo Man.
Ja.
Die Lieder hast du alle selber geschrieben?
Nein, leider
die
nicht.
Geschrieben worden.
Ja, also gerade die zwei bekanntesten eigentlich von uns, Swiss Lady und Piccolo Man, der Peter Reber geschrieben.
Genau,
ja. Von Bern, ja. Peter Reber, von ehemals Peter Suhrmark, der ist auch sehr bekannt in der Schweiz, den muss man nicht vorstellen. Und dort die Songs natürlich auf unsere Band hergeschrieben, ja. Eben Swiss Lady, wenn wir mal Alpo nochmal gehabt haben. Und Piccolo Man will ich Piccolo spielen. Mhm. Also unter anderem.
Ja, du spielst fast jedes Instrument.
Ja, also verschieden gut. Aber eigentlich bin ich Saxophonist und ein bisschen Flöte spielt. Ja. Kann man mal so sagen.
Aber auch Piccolo.
Ja, Klavier, Flöte und Piccolo Bass, schon sehr, ja.
Also doch alles Mögliche, ja. In deinen Liedern, in den bekanntesten, vor allem vier, wenn man jetzt Sheila dazu zählt, Ah, übrigens gibt es noch neue, die sie rauskommen, jetzt von meinem Kurs auch hören kann.
Also ich mache ein völlig neues Programm, aber nicht mit eigenen Songs. Ich bin auch kein Komponist, bin ich nie gewesen. Also ich habe schon ein paar Lieder geschrieben, aber nicht der Rede wert. Aber ich bin eigentlich immer Interpret gewesen. Ja. Also ich kann sagen, jetzt bin ich ein weltbekannter Dirigent, der einfach alle bekannten Klassiker spielt und ich alle Jazz-Klassiker spiele. Oder wobei, jetzt haben wir halt auch...
Für das bist du auch bekannt.
Ja, genau. Die Leute kennen die Musik, die sie für uns gehört, hören aber unsere Version. Ja. Wir sind schon immer alles auf unsere Art arrangieren. Und wir haben eine Tournee im 18. haben wir unsere Version gemacht von Bohemian Rhapsody. Mhm. Und das war ein Gewaltserfolg.
Ja.
Und wirklich richtig rockig, geht richtig ab. Aber mit diesen ganzen Bläsern dazu. Oder? Ja. Und
hat die Version Pepperin hat.
Ja. Gesungen von unserer amerikanischen Sängerin. Also es kommt schon sehr anders daher. Aber gleich als Original, alles kommt vor, mit dem Chor hinter dran und alles. Und die Nummer werden wir auch wieder spielen, nochmal, weil die ist so erfolgreich. Sie also haben ein bisschen Konzert, aber Standing Ovation gehabt. Also die machen wir nochmal. Aber wir haben jetzt zum Beispiel Music is my first love. Mhm. Music was my first love. Haben wir unsere Platte heisst so und Tournee heisst so. Und John Miles ist jetzt gestorben letzte Woche. Hast du das mitbekommen?
Am Rand, ja.
Ja. John Miles, aber du kennst das Lied Music was my first love.
Das sind Lieder, die ich auch noch kenne. Ja, ich kenne zwar nicht alle Lieder von dieser Generation, aber so ganz hinter im Mund bin ich nicht.
Ja, also gut, das ist nur eine Zeitfrage, aber eben, wie gesagt, Music was my first love haben wir jetzt auch so eine richtige rockige Big Band Version gemacht und das wird der Titelsong von der Tournee und das geht wahnsinnig ab. Mhm. Also die Serie ist noch nicht draußen, aber die kommt dann raus.
Ja, das habe ich glaube ich auch kurz nachgeschaut, wo ihr überall auftretet.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, dass die Tournee eben so heisst, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ja.
Und darum weiss ich das am Rand.
Ja.
Vorher war ich bei den bekanntesten Liedern. Geht es ja immer zu einem gewissen um Frauen.
Ja.
Oder am Rand, ja.
Oft bei den Songs, ja.
Oft. Was spielen Frauen in deinem Leben für eine Rolle?
Also jetzt musikalisch nicht so zwingend, weil ich nicht ein Sänger bin, der jetzt irgendwelche Love-Songs oder Frauen verehrende Songs von sich gibt, oder? Das ist dann so ein bisschen, eben wenn Udo singt 17 Jahre blondes Haar, ist es quasi wie seine Geschichte, oder?
Yeah.
Aber ich bin auch ein Bandleader, wir machen viel Instrumentalmusik, da ist der Bezug jetzt vom Job her zu den Frauen nicht unbedingt so zwingend.
Yeah.
Aber ich habe Frauen nicht mehr verehrt, oder? Yeah. Das muss ich sagen. Und ich bin auch jetzt als zweite Mal gehört, das ist eigentlich noch harmlos für mein Alter. Aber logischerweise habe ich ganz viele tolle Frauen gekannt in meinem Leben. Ja.
Und ist auch für. Ja, in der Musikbranche gibt es ganz andere als zweimal Kuraten.
Ja, klar. Gut, viele tun das auch ein bisschen publizieren und ich finde eigentlich, das ist eher ein bisschen privat und muss sich da nicht brüsten mit dem. Also, ich jetzt nicht. Also, weiß auch nicht, was erzählt, wie manche sie kennt. Also, das finde ich eher ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Weil das ist ja am Schluss nicht. Ich glaube nicht die Frage von der Menge, sondern eher von der Qualität. Und, und da rede ich lieber von meiner jetzigen Frau, weil das ist einfach für mich ein Glücksfall, dass ich die Frau kennengelernt habe.
Ich glaube, merkt man.
Ja. Und wir sind seit 10 Jahren geraten, wir sind 16 Jahre zusammen und haben es total super gut. Und das ist das, wo ich stolz bin drauf und sicher nicht irgendwelche Geschichten. Heute hat es halt ein ganz anderes Gewicht. Bei uns hat man eigentlich gar noch nicht geredet darüber. Das muss ich sagen, wo wir jung sind. Ich meine, heute wird jeder Furz wird zelebriert in der Presse. Es ist natürlich auch das Überangebot der Presse, Informationen. Die wissen ja gar nicht, was schreiben. Und ich habe den Bagi oder den Luca Henni, den ich übrigens sehr gut mag. Aber klar, wenn der seine Freundin zwei Tage nicht anruft, kommt das in die Zeitung, oder? Das ist unglaublich. Also die Wichtigkeit von den Informationen, was da alles von denen. Und die tun das zum Teil selber schüren. Also da weisst du, dass die halt das dann selber posten und dann wird es verbreitet und das geht natürlich, da weiss die ganze Welt. Und, und bei uns, wir haben unsere Sachen einfach
so genossen. Ein echter Gentleman genießt und schweigt.
Ja, natürlich. Das ist einfach ist eine andere Zeit. Es ist alles viel so easy gewesen irgendwie. Aber dann, das ist mal ein Drama, wenn zwei so junge zusammen sind und dann hören die auf, ist das immer eine riesige Geschichte. Das ist bei uns gar keine Geschichte gewesen.
Und es ist vermutlich auch, es geht einfach ein bisschen Qualität verloren, wenn es immer wie so ins Zentrum gestellt wird, von ganzen
Öffentlichkeiten. Ja, ich frage mich, wenn sie mal gehen essen, gut, dann bin ich nachher Filmstar noch extrem oder Schauspieler, also wir müssen ja nicht Weltstar sein, wenn ein Til Schweiger mit einem geht zu Nacht essen, das ist in allen Zeitungen, oder? Meine, ich kann vielleicht irgendwann eine nette Frau kennen und das spannend finden, mit der zu reden. Also, das ist schon, da wird schon etwas fantasiert und es ist einfach so, aber eben, jeder will der Erste sein und wo es zuerst weiss und zuerst kommuniziert und all die Kanäle, die jetzt da, das ist so, alles so schnell und möglichst eine neue Geschichte, am nächsten Tag wieder etwas anderes und früher, wenn man das einfach so, ist das Privatleben gewesen, neben dem Job und der Job ist wichtig gewesen und Privatleben hat man gar nicht so wichtig, also gar nicht so aufgebaut. Vielleicht für einen selber ist schon wichtig gewesen, aber dann kann nicht immer alle müssen wissen.
Ist ja da sicher etwas, die Medien leben halt davon, dass sie Schlagzeilen können publizieren können.
Ja, ja.
Und es ist halt etwas sehr Oberflächliches, wo sich sicher einfach verkauft.
Ja, ich meine, schon die Erscheinung von den Influencer, das ist ja für mich natürlich wahnsinnig. Also es gibt einfach Leute, die leben davon, dass sie sich ausstellen, wie sie aufstehen, wie sie sich schminken, wie sie sich strählen. Alles ist eine Information für die Welt, oder? Die ganze Welt kann da zuschauen.
Yeah.
Also das ist ja unglaublich, oder? Das ist ja,
du bist selber auf Social Media gar nicht aktiv.
Nein, also was die Band betrifft schon, oder privat gar nicht. Ich habe gar kein Bedürfnis. Also, ich muss auch nicht mich fotografieren, mit dem Hund gehen spazieren. Ich genieße das, das ist total meine Freizeit. Und wenn ich durch die Tüner Teile holen und so, dann muss ich das jedes Mal. Ich habe das auch schon mal in einem Journalist erzählt, der mal Fotos zeigt von den grünen Eiern von meinen Hühnern. Aber das muss ich jeden Tag das noch zelebrieren. Weißt du, so. Es ist einfach so, sich wichtig nehmen. Aber das ist, glaube ich, der Trend der Zeit. Ja, ja. Mhm. Und eben, es gibt Leute, die leben davon, einfach zu zeigen, was sie machen.
Ja.
Also, es ist ja, weißt du, ohne Leistung. Also einfach der Aufwand vom immer Föteln und immer das Kommunizieren, das ist auch ein Job, oder? Aber die können weder gut singen, noch gut spielen, noch gut 100 Meter laufen, noch einfach
sich inszenieren.
Meistens sehen sie gut aus, aber auch nicht zwingend, oder? Oder? Das ist schon wieder Geschmackssache.
Das sind wir wieder beim Thema Geschmackssache.
Ja, ja. Und es ist ja faszinierend, dass es einfach einen Beruf gibt, Influencer, oder? Und das sind nicht wenige.
Nein, es sind nicht wenige.
Und, ja. Und dann geht es natürlich um, logischerweise um wie viel das denn zulegen, oder? Und ja, das ist ja eine verrückte Entwicklung, oder?
Ja, wo vor ein paar Jahren noch gar nicht so war. Das kann
ich gar nicht vorstellen. Also eben, dass man von dem noch viel Geld verdienen kann.
Ja.
Aber gut, das ist ja eine andere Geschichte als mit dem Geld.
Ja, so bist du halt gar nicht aufgewachsen?
Nein, ich bin ganz normal aufgewachsen. Also wir haben, meine Mutter hat das Geschäft gehabt, wir müssen helfen. Also, aber auch müssen, klingt so zwanghaft. Aber Mittwoch und Mittag ist man einfach in den Laden gehen, das Lager, das Schubladen auffüllen. Ja. Aber es ist nicht, dass wir müssen bedroht werden oder gezwungen werden oder irgendetwas. Es ist einfach...
Ganz normal.
Family Affair gewesen, ja. Das war gut.
Wie habt du und Christine euch eigentlich kennengelernt?
An einem Charity-Anlass. Sie hat für Theodora geschafft, für die, weiß ich, kennst du die Stiftung?
Ja.
Das sind die Spitalclowns.
Ja.
Ja, also das ist eine welsche Organisation. Mhm. Und sie hat das in der Deutschschweiz aufgebaut. Sie hat bei denen gearbeitet. Sie hat früher Events veranstaltet für ein paar Grossbanken und so. Und dann hat sie bei dieser Theodora geschafft und hat die Deutschschweizer Filiale quasi aufgebaut, weil die völlig welsch orientiert sind, aber sie gehen in Spitäler in der ganzen Schweiz. Und dann hat sie lange nicht geschafft und dann hat es ein Event gegeben, wo Lacoste T-Shirt, weißt du, mit dem Krokodil, du hast jetzt das Polo, Lacoste hat das finanziert oder gesponsert und dann hat es ein Event gegeben in Zürich im Nachtclub und eine Frau, hat das, die ich kenne, hat mich auch eingeladen, die haben so ein paar Schweizer Promis gefragt, ob sie ein T-Shirt kreieren würden, das versteigert wird. Und ich habe Rolf Knie eins gemacht und verschiedene Künstler haben eins gemacht und ich bin auch gefragt worden. Und ich habe dann eins gemacht, beim Bernina Shop, also das Krokodil zeichnet, das Saxophon spielt.
Yeah.
Und beim Bernina Shop in Zürich das stecken. Also das ist einfach statt ein normaler Krokodil, das war eins.
Mit Saxophon.
Und das dann irgendwie an dem Anlass versteigert worden. Und Christine war als Vertreterin von der Theodora W. Sie hat die Stiftung vorgestellt. Und dort habe ich sie gesehen, habe mich total verliebt in sie. Aber sie hat mich noch nicht so richtig zur Wahl genommen, weil alles um sie herum geschwänzelt. Und dann hat sie aber den allen geschrieben und sich bedankt von Hand. Und dann habe ich halt ihn zurückgeschrieben und gesagt, wie gerne sie gemacht haben. Vielleicht mal könnten, ja, für die weiteren Jahre müssen irgendeinen Grund haben, um sie ansprechen. Ich glaube, vielleicht könnt ihr wieder mal etwas machen für die Stiftung. Ich finde das eine tolle Sache. Sie haben wirklich kein Film näher, so wie das dann angefangen
hat. Ah, sehr schön.
Ja.
So entwickelt sich das.
Ja.
Ja, spannend.
Das ist jetzt gut 16 Jahre her.
Ja. Ich schon lange Zeit.
Ja, auch schon lange, ja. Gott sei Dank.
Geht Zeit schnell.
Jetzt ist das natürlich wirklich, hat sich das sehr entwickelt. Also abgesehen, dass wir es sehr gut haben miteinander. Sie hat dann eine eigene Stiftung gemacht, vor etwa 9 Jahren, die Lebensfreude.
Habe ich vorher auf dem Auto gesehen, glaube ich.
Ja, ja. Und Lebensfreude, das ist eigentlich entstanden aus ihrer Arbeit bei der Theodora, wo sie immer gefragt wurde, die sind ja unterwegs mit Clowns, die ins Spital gehen. Die Kinder, es gibt ja viele Kinder, die halt auch schwere Verläufe haben, die Krebs haben und so. Gehen sie die Kinder unterhalten, einfach ein bisschen Sonne bringen in den Spitalalltag. Und dann hat sie immer die Anfrage gegeben, das ist schon wunderbar, was sie machen, aber gibt es nichts für die Alten? Und jahrelang ist sie immer gefragt worden, hat sie gesagt, sie macht etwas für die Alten. Weil es ist halt einfach schwieriger für die Alten etwas zu machen. Und vor allem für die Dementen. Es gibt wahnsinnig viele demente Leute, weil die Leute viel älter werden. Mhm. Und dann hat sie eine Stiftung gegründet, Lebensfreude. Und die gehen, sie hat jetzt auch, glaube 16 Clowns unter Vertrag, die alle Musik machen. Und die gehen über 50 oder 60 Heime in der Schweiz. Gehen sie regelmäßig vorbei mit den Demenzkranken. Das kann machen. Die singen mit denen, fröhlich sein, einfach ein bisschen Lebensfreude. Und das ist jetzt vor allem während Corona-Zeit sehr aktuell geworden, weil auch viele die Verwandten nicht mehr gekommen sind. Die haben natürlich unter strengsten Hygienevorschriften da, das können weitermachen. Und das macht sie jetzt eigentlich, ja, und das ist auch sehr erfolgreich, also das läuft gut und das Bedürfnis ist so gross. Und es hat auch viele Leute, die jetzt das, eben der Hinterstehen, Rolf Knie zum Beispiel, ist einmal mitgegangen und ist so begeistert und ist immer zu haben, etwas zu machen. Und jetzt aber seit über 2 Jahren macht sie auch das Management vom Orchester noch.
Ja,
gleichzeitig. Ja. Jetzt haben wir also das Office daheim und das ist natürlich schon sehr intensiv jetzt immer und das ist total super. Also, das läuft gut. Ich habe mehr zu tun, denn je, seit sie das macht, sie kommt einfach mit den Leuten, kann sie gut umgehen. Und wie sie mit den Leuten einfach immer eine Lösung sucht. Auch manchmal ist es halt zu teuer, aber man findet immer irgendwie eine Lösung.
Ja, ist schon etwas vom Wichtigsten, gut mit den Leuten können.
Ja, halt, du kannst klar, Freunde haben einfach das Management gehabt, eine grosse Firma und x Betriebe dort angeschlossen waren. Und dann haben sie einfach eine Gage gesagt und ich habe nicht zu teuer, also tschüss. Oder? Und jetzt tut man mit den Leuten reden und es ist alles ein bisschen persönlicher. Für mich ist ein wunderbarer Wechsel und es ist natürlich auch alles in-house. Also weißt du, und sie kommt oft auch mit jetzt, das ist für mich auch gut. Unterdessen bin ich halt auch 75. Bin wirklich sehr gut zu Weg und motiviert, aber bin auch froh, wenn ich muss heimfahren nach dem Gig und so, weißt du.
Also, ja.
Und dann kommt sie, aber manchmal kann sie auch nicht und ich kann nach wie vor ohne Probleme selber heimfahren. Aber so machen wir halt viel selber, jetzt gerade die letzten strengen Wochen. Sind wir gemeinsam unterwegs und sie kann dann immer wieder profitieren und einen Schritt weitergehen. Aber sie ist natürlich jetzt schon sehr, sehr angespannt. Jetzt ist sie zwar ein gutes Debakel, aber das muss halt auch sein.
Wie macht ihr es, wenn ihr nach Liverpool geht?
Ja, also, ehrlich gesagt, schiebe ich das Problem noch in Form rein, weil ich es einfach so viel anders gehabt habe. Aber generell ist das ein bisschen mein Lebensprinzip geworden jetzt. Eins nach dem anderen.
Ja.
Weil, also überlappen, ich könnte das schon, aber ich mache das gar nicht gerne. Also ich meine, jetzt habe ich ja dominant das Swinging Christmas gehabt, wo mir jetzt einfach für 10 Tage auf den Tisch gefladert ist. Und da habe ich praktisch, habe noch 3 Konzerte gespielt nebenbei am Abend, wo ich auch muss anstehen und also mit einem anderen Orchester, mit dem Swiss Band, das war also von der Fluggesellschaft, die haben so ein grosses Orchester.
Ja.
Die haben Konzerte gemacht, mit denen habe ich 3 Konzerte gespielt als Solist. Und da bist du gleich gefordert. Aber habe ich jetzt gar nicht groß umstudiert, jetzt einfach die Christmas vorbereitet. Und ich weiss, im nächsten August werde ich ein Beatles-Programm machen. Ich habe noch kein einziges Arrangement. Ich habe von einem Sänger, den ich denke, den ich gerne mitnehmen möchte, das ist ein Schweizer, der singt so wie der Joe Cocker, wirklich schade gut. Den habe ich schon mal gefragt, aber sonst habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht.
Und vermutlich auch wegen Corona?
Ja gut, im August wird es schon stattfinden. Nehme jetzt mal schwer an, im Sommer wird es nicht das Problem sein, das ist eigentlich jetzt die Erfahrung. Das ist meine Planung im Winter, die halt einfach problematisch ist. Aber ich habe jetzt noch andere Projekte. Im Januar bin ich dann 40 Tage in Basel. In dieser Fasnachtsvorstellung. Mein Mösli heisst das, im Hebsen-Theater. Da war ich vor 15 Jahren. Gewesen. Das ist so eine, die Vor-Fasnachtsveranstaltung gibt es in Basel im Kleintheater. Also es gibt mehr als eine, die parallel laufen. Und Basler gehen dort hin. Das ist immer voll, also egal wer dabei ist. Da kommen dann die Pfeifer, die Trommler, die Schnitzelbänke und alles das. Und so Komödie führen es auf. Und am Schluss haben sie einfach einen Gaststar. Also so ein Star, was immer man mal sagen. Und ich war vor 15 Jahren mit dem Pino zusammen. Die haben das eigentlich so Hästchen dort. Und mit denen haben wir, das ist total Applaus für 15 Jahre. Und jetzt haben sie Jubiläum, 30-Jährige, glaube ich, haben uns gefragt, ob wir wieder kämen.
Und dann kommst du zurück,
eigentlich. Ja, und jetzt hoffen wir, dass das dann stattfindet. Die Leute werden wahrscheinlich müssen Masken anlegen. Aber das habe ich auch noch nicht vorbereitet. Sie haben Noten schon geschickt, aber sie gar noch nicht angeschaut.
Ja.
Das kommt dann einfach nachher.
Langsam nach und nach.
Und dann wahrscheinlich im Frühling gehe ich dann hinterher. Also das habe ich jetzt fest zugesagt, dass ich nicht in Liverpool spielen mit der Big Band. Dann muss ich mich dann mit dem befassen und dann die Arrangement überlegen, was ich machen will, was ich für Sänger mitnehme. Mhm. Wir werden sicher auch Beatles-Songs instrumental, Big Band-mäßig spielen, weil das ist ja die Idee. Weil jetzt kommen an dieser Woche kommen nach Liverpool, das ist die Beatles Week, kommen Beatles-Bands, gibt es ja tausende auf der Welt.
Yeah.
Die kommen aus der ganzen Welt nicht hin und jedem Ecke läuft einfach Beatles-Musik und laufen Beatles-Bands.
Die unterschiedlichsten.
Ja, das eben auch Chinesen und Koreaner und alles kommt. Das muss also ganz verrückt sein, ich bin noch nie gewesen.
Und auch interpretieren es ein bisschen anders.
Ja, und wir sind jetzt aber die erste Big Band, die jeder mitmacht. Und da war von einem Schweizer Veranstalter die Idee gewesen, der hat uns gehört und gesagt, er möchte das mit uns machen. Dass wir auch mit der Big Band, mit der Beatles Band zusammenspielen und wir aber auch unsere Version von der Beatles spielen. Und der hat jetzt schon irgendwie Philharmonie gebucht in Liverpool und wir haben ein Konzert gegeben und alles. Aber vom Programm, ganz ehrlich gesagt, habe ich mich noch nicht befasst. Also, ja. Beides Musik kenne ich sehr gut natürlich, aber...
Von dem her gleich schon ein bisschen.
Ja, also das ist klar, die kennt jeder Musiker und die Stand, viele von diesen Standards habe ich logischerweise auch schon gespielt.
Ja.
Aber ich lasse jetzt also auf mich zukommen und dann... Geht dann schon rechtzeitig dahinter, nicht am letzten Tag, aber...
Da muss man sich keine Sorgen machen.
Aber jetzt habe ich dann einfach mal ein paar andere Projekte.
Im neuen Jahr gehst du auf Tournee.
Mhm.
Von wem bis wann geht er ungefähr?
Also machen 10 Konzerte in Deutschschweiz. Ja. 10 Konzerte, ja. Ja, länger. Mich kannst du ja nicht machen in der Deutschschweiz.
Ja, irgendwann hat man alles.
Ja.
Und eben im Mai in Bern, im Kursau. Mhm.
Das ist das letzte Konzert.
Genau. Ist es halt die neue CD?
Das ist die neue Serie.
Wo der dort werden präsentiert?
Also das ist ein halber Konzert, logischerweise. Da kommt auch noch ein paar Sachen dazu, die ich jetzt auch noch nicht überlegt habe.
Yeah.
Aber da kommen dann auch noch Musiker mit Vorschlägen, zum Teil Sänger sagen, die Nummer möchte ich gerne noch machen. Und dann, aber da haben wir schon alles eigene Arrangement. Ja, tun wir immer alles in unserem Stil interpretieren. Aber auch zum Teil bekannte Songs.
Genau, und nicht irgendwie ja, komplett einfach aus eurem Stil.
Schon, es klingt halt immer, weil eben meine Arrangeure das schreiben und dann ist immer auf unsere Band zugeschnitten. Das wird schon ein Guss dann.
Sehr gut. Dann danke dir für deine Zeit.
Hat mir Spass gemacht.
Das war es mit der 33. Folge vom Podcast Dedadet und dem Pepe Lienhardt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann geben wir noch gerne eine Rückmeldung. Falls ihr mehr zum Pepe möchtet wissen, findet ihr alles in den Shownotes. An dieser Stelle wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal, wie es heisst, Podcast Dedadet.